Der Name des Herrn. Entschuldigung die Verspätung, ich habe es verabsäumt, dass ich dran bin, aber der Herr ist gut. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, liebe Kinder, aber sehr oft, wenn ihr singt, bin ich auch dran. Ich habe es gemerkt und ich freue mich, dass ihr heute auch da seid und dass wir gemeinsam dienen können dem Herrn. Ich möchte euch bitten, aufzustehen und wir wollen aus dem ersten Psalm lesen, den ganzen Kapitel. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, der gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich möchte ein bisschen diesen Gedanken von Vini weiter ausführen und hier den Ansatz setzen, des Heils, der Neugeburt. Wir alle sind in dieser Welt gekommen als Körper und Seele. Das ist unser Bestandteil. Und durch die Sünde, die von Anfang durch Adam und Eva gekommen ist, durch die Verbindung, die mit Gott war, sind wir in Sünde geboren. Geistlich gesehen sind wir tot. Deswegen reden wir von einer Neugeburt. Deswegen reden wir von ein neues Leben. In dem Psalm hier haben wir das Wort Gottlose gehört. Gottlos kann jetzt entweder das bedeuten, dass du noch nicht von neu geboren bist und du nur aus Körper und Seele bestehst. Oder es gibt eine andere Alternative und was ich aus dem Psalm heraus verstehe, ist, dass das gemeint ist, und zwar, dass du von neu geboren wirst, dass du geistlich neues Leben empfängst und hast und irgendwann dann auf den Weg, so wie es der Wini gesagt hat, durch Zweifeln, durch Unglaube, durch dein altes fleischliche Leben, durch Sünde, durch Verführungen, du dann wieder von Gott abkommst. Und dann heißt es, du bist gottlos. Was mich an der Bibel und an Gott sehr fasziniert, sind diese absoluten Aussagen, die wir gerade von hier von vorne, beziehungsweise auch in der direkten Beziehung zueinander, aus Brüderliebe, Versuch der Brüderliebe, versuchen das ein bisschen zu verdünnen. Und hier in diesem Kapitel möchte ich von zwei Sachen reden, die sehr absolut sind. Und zwar in Vers 3, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zur seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Seien wir ehrlich jetzt miteinander. Und alles, das ist das Wort, das ist nicht meine Meinung. Alles, was er tut, gerät wohl. Wieso passiert das nicht in unserem Leben? Ist das überhaupt möglich? Können wir das anstreben? Eine Variante, die von hier auch gepredigt wird, von einigen Brüdern, das bezieht sich auf die Zukunft, das bezieht sich auf die Ewigkeit, nicht hier. Hier sind wir im Fleisch und Körper und wir können nicht perfekt sein. Und es ist ständig dieser Gedanke, was bin ich jetzt nun, wenn ich die Neugeburt, die Erfahrung der Neugeburt hatte, diesen Moment, wo ich Jesus und Gott in mein Leben akzeptiert habe und ich mich frei gefühlt habe von Sünde, befreit von allen Sachen, die mich betrügt haben und mir ein neues Leben gegeben haben. Bin ich ein Kind Gottes oder bin ich ein Sünder? Und ich habe das öfters gesagt, diesem Beispiel, dieses Gleichnis, kannst du gleichzeitig ein Hund und eine Katze sein? Kannst du beide sein? Und diese Gedanken haben wir in unserem Leben. Wir haben hier Gemeinschaft, wir beten, wir singen, wir hören eine tolle Predigt vielleicht, ein Wort Gottes, es berührt uns, es befreit uns, es reinigt unser Herzen. Wir bekennen uns, wir bekennen unsere Sünden und im Glauben auf Gott und auf Jesus sagen wir, unsere Sünden wurden verziehen und wir sind rein und wir sind erlöst und gehen dann nach Hause und gehen dann in die Arbeit und gehen dann zur Schule und die nächste Versuchung kommt und wir fallen. Was ist los? Wieso passiert das? Wir kommen in der Gemeinde und nach diesem Moment, wo ich die Neubekehrung hatte, wo ich die Neugeburt hatte, ich dachte, dass alle Christen rein sind, dass die nicht lügen, dass die nicht stehlen, dass die nicht betrügen. Für mich war das ein Schock und auch heute fühle ich mich nicht wohl. Wenn wir uns Kinder Gottes nennen und trotzdem diese Kompromisse in unserem Leben akzeptieren und machen. Warum ist das so? Stellt sich die Frage. Die Gottlosen haben eine Antwort. Die Bibel hat eine Antwort. Die Frage stellt sich aber auch, auf wen wollen wir hören? Interessiert uns das Wort Gottes? Wollen wir dieses neue Leben für immer annehmen oder nur für gewisse Vorteile eines Christen? Verstehen wir und glauben wir wirklich an das ewige Leben? Oder nehmen wir dieses Heil nur für die Vorzüge hier und jetzt? Und ich glaube, dass hier der Knackpunkt ist. Ich glaube, dass das, was jeder Einzelne von euch, genauso wie ich, in dem Moment, wo wir den Heil empfangen haben, die Neugeburt erfahren haben, die Stunden, die Tage danach, die Wochen, bei manchen die Monate und bei sehr wenigen die Jahre danach, dieses Absolutes, was wir aus dem Wort Gottes lesen, wenn wir hier bei dem bleiben und Glauben schenken, dann ist es möglich, dass alles, was wir tun, wohlgerecht. Die Zweifel kommen aber auch, weil die meisten um uns herum sich nicht dafür entscheiden. Und dann ist es schwer. Ich gebe es zu. Ich habe ja dieselben Versuchungen und ich bin denselben Versuchungen ausgesetzt wie alle hier. Aber durch die Gnade Gottes und nicht durch mich, nicht weil ich so gut bin oder weil ich gescheiter bin oder eine höhere Stellung in der Berufung Gottes habe, es ist allein die Gnade Gottes, die Erkenntnis zu haben, dass es möglich ist, rein zu sein, dass du den Heil empfängst und dann in diese Reinheit dann auch wandelst. Und ich glaube, beziehungsweise mein Wort heute Abend zu dem, was Gott mich berufen hat, euch zu sagen, ist, dass wir berufen sind als Gemeinde, sind berufen zu wachsen und an dieses Wachstum zu glauben. Wir sind berufen an ein neues Leben, an die Neugeburt, aber wir sind nicht berufen, nur als Babys weiterhin und als kleine Kinder dort geistlich zu bleiben. Wir sind berufen, geistlich zu wachsen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt: Wir sind alle berufen. Alle. Und hier möchte ich zu dem zweiten absoluten Punkt in diesem Kapitel gehen. Das ist im Vers 5. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Kennt ihr eine Gemeinde der Gerechten? In Wien? In Österreich? In Rumänien? Sind wir eine Gemeinde der Gerechten? Und ehrlich gesagt, mein Fokus und mein Interesse liegt hier und über uns. Das ist der Wunsch, dass wir eine Gemeinde der Gerechten sind. Das ist die Berufung des Herrn. Das ist nicht nur mein Wunsch. Und es ist möglich, das ist das Schöne daran. Und ich habe ein starkes Argument, wie das möglich ist. Und das wurde schon heute erwähnt aus dem Römerbrief. Es ist der Geist. Es ist der Heilige Geist. Durch den Heiligen Geist. Er macht den Unterschied in unserem Leben. Er gibt uns die Kraft, sündenlos zu werden. Er gibt uns die Kraft, ein reines Herz zu haben. Er gibt uns die Kraft, alles, was wir beginnen, dass wir es zu einem guten Ende bringen, zur Ehre Gottes. Und das macht er mit uns, durch uns. Und er hat einen ganz präzisen Plan. Deswegen schenkt er uns Gaben. Deswegen haben wir mehrere Gaben. Und die Ermutigung heute Abend und die Hoffnung, die ich bekommen habe und die ich euch weitergeben möchte, ist, dass es möglich ist, dass jeder von uns sich entscheiden kann und es schaffen kann, nicht durch sich selber, aber durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist in mir ist derselbe Geist in dir. Der Heilige Geist in dir ist derselbe Geist in allen anderen. Und das ist die Einigkeit. Das ist das Argument, worauf wir uns berufen, beziehungsweise worauf wir uns stützen, dass es möglich ist. Das ist nicht nur irgendein Irrglaube oder eine falsche Hoffnung. Das ist die Wahrheit. Deswegen hat die Gemeinde seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderte, Jahrtausende überlebt durch den Heiligen Geist. Und auf dem stützen wir uns. Den Heiligen Geist möchten wir Raum machen in unseren Geist, in unserer Seele und auch in den Körper. Auf ihn wollen wir hören. Was passiert, wenn wir das tun? Welche Vorzüge haben wir, wenn wir das tun? Und ich habe in den letzten 2-3 Wochen 3 Sachen bemerkt, wo der Heilige Geist uns geleitet hat. Zumindest bei dem Jugendwerk, speziell beim deutschsprachigen. Dankbarkeit ist das Erste. Wir erfahren Dankbarkeit. Wir sind zufrieden mit dem, was Gott uns gegeben hat und in der Zeit, in der er uns gelassen hat. Obwohl so viele negativen Sachen in der Welt passieren. Sie versuchen uns Angst zu machen. Sie versuchen uns Zweifel zu bringen. Abgesehen einmal von diesen persönlichen Versuchen des Fleisches, des alten Ichs und Ego, kommt von außen auch noch sehr viele Anfechtungen durch den Krieg in Ukraine, durch die wirtschaftliche Lage, durch die Inflationen, die ganzen Sorgen, können wir trotzdem dankbar sein. Wir können auf das Werk Gottes blicken und erkennen und uns darauf fokussieren. Wir trachten nach dem Reich Gottes und nicht nach dem Materiellen. Dankbarkeit. Eine zweite Sache, wodurch uns der Heilige Geist speziell in dieser Zeit leitet, ist ein reines Herz. Dankbarkeit und ein reines Herz. Die Sache, an deren wir nicht mehr glauben können, beziehungsweise an der wir sehr stark zweifeln, dass das Ganze womöglich doch ein Irrglaube ist, weil von hier wird so viel Gutes gesprochen, aber so wenig umgesetzt oder zu wenig umgesetzt. Dieses doppelte Spiel des Heiligen und Sünder bekommen wir trotzdem durch den Heiligen Geist die Kraft, ein reines Herz zu haben. Es ist möglich. Er gibt uns die Kraft, ein reines Herz zu bewahren. Und was bedeutet ein reines Herz? Was meint die Bibel, wenn sie über ein reines Herz spricht? Wenn die Bibel über ein reines Herz spricht, meint sie Ehrlichkeit. Ehrlich zu sein mit dir selber. Ehrlich zu sein mit Gott. Ehrlich zu sein mit deinen Mitmenschen um dich herum, mit deiner Frau, mit deinen Kindern. Ehrlich zu sein mit den Brüdern hier in der Gemeinde. Ehrlich zu sein mit deinem Chef. Ehrlich zu sein mit deinen Lehrern. Ehrlich zu sein mit deinen Kollegen am Arbeitsplatz oder in der Klasse. Mit jedem Einzelnen ehrlich zu sein. Warum? Wieso ist das möglich? Was motiviert mich eigentlich, ehrlich zu sein? Weil die Welt, die Gottlosen unter uns, die sagen uns was anderes. Pass nur auf, sag nicht alles. Du könntest Nachteile tragen. Du könntest dafür bezahlen müssen. Das stimmt schon. Aber wir setzen unseren Glauben und unsere Hoffnung nicht auf das und hier, sondern auf die Ewigkeit. Auch hier und jetzt werden wir belohnt und gesegnet. Aber es geht uns vor allem darum, um die Ewigkeit und die Beziehung mit Gott. Deswegen bin ich motiviert und deswegen sollten wir alle motiviert sein, ein reines Herz zu haben und ehrlich zu sein. Unabhängig, welche Konsequenzen das mit sich tragen wird, hier und jetzt. Fleischlich gesehen, irdisch gesehen, auch wenn ich arm bin, was soll's? Was ist die Armut hier verglichen mit der Ewigkeit an der Seite Gottes? Es ist nichts, nichts. Und die dritte Sache, in der ich bemerkt habe, dass der Heilige Geist uns führt und uns formen möchte, und das ist für uns zumindest als Gemeinde, ich bin hier aufgewachsen, seitdem ich so klein war wie die Jungs hier und die Kinder hier. Und ich habe wirklich vieles bemerkt und vieles verfolgt. Aber das ist eine der schwierigsten Sachen für uns. die Brüderliebe. Die Brüderliebe, wir sind berufen durch den Heiligen Geist, uns wahrhaftig zu lieben. Nicht mit einer falschen Liebe, nicht mit einer Liebe, wo wir langfristig irgendwelche Interesse verfolgen. Es fällt uns sehr schwer, uns gegenseitig zu verzeihen. Wir sind nicht perfekt, wir sind nicht fehlerfrei. Dennoch sollen wir uns lieben. Dennoch sollten wir uns verzeihen. Dennoch sollten wir Verzeihung anbieten. Wie können wir das machen? Wie können wir uns verbessern in der Brüderliebe? Natürlich wäre das vielleicht ein eigenes Thema und wir könnten das sehr ausführlich bereden. Aber ich möchte mit einem Zeugnis kommen, wie ich das erste Mal gelernt habe, einen Bruder hier in der Gemeinde zu verzeihen. Er hat nicht mir direkt was Böses getan, aber indirekt hat er mich verletzt. Durch meinen Eltern. Und ich war, wie gesagt, schockiert. Als Neubekehrter, gerade mal ein paar Monate, habe ich den Herrn in mein Herzen akzeptiert und in mein Leben. Und sehe, dass ein Bruder, der in der Gemeinde dient, es geht jetzt nicht um irgendeinen, der uns besucht hat, sondern der eine, der auch hier dann mitgedient hat, dass er meinen Eltern verletzt und dadurch auch mich persönlich. Und ich konnte es nicht fassen. Wie kann das passieren? Und ich war jetzt gespannt, was wird getan? Ich hatte Gerechtigkeit erwartet. Ich wollte sehen, dass das nicht zugelassen wird, dass so in der Gemeinde geredet wird und dass so in der Gemeinde gelebt wird. Und ich bin zum Pastor gegangen damals und habe ihn gefragt. Ich habe ihn um Rat gefragt. Was soll ich tun? Ich möchte ja dienen, ich hasse ihn nicht. Aber aufgrund der Verletzung, die er mir und meinen Eltern angetan hat, kann ich ihn auch nicht lieben. Was soll ich tun? Wie soll ich lieben? Und der Pastor konnte mir auch keinen weisen Ratschlag geben, beziehungsweise mir eine direkte Lösung geben. Aber er hat mir eine indirekte Lösung gegeben. Und genau diese Lösung möchte ich euch heute auch weitergeben und euch ermutigen, dass wir mit allen unseren Verletzungen, mit allen unseren Geschwistern im Glauben zum Herrn kommen. Ich konnte damals nicht direkt neben ihm dienen. Ich habe mich irgendwo weit hinten gesetzt in der Gemeinde und habe gebetet. Und war ehrlich zum Herrn. Und ich habe ihm gesagt, ich hasse ihn nicht, aber lieben kann ich ihn auch nicht. Ich möchte aber auch dir dienen und verstehen, was die wahrhafte Versöhnung und Verzeihung bedeutet, so wie du es meinst. Und während ich gebetet habe, habe ich einen Finger gesehen. Ich kann euch nicht sagen, wer das war. Aber in dem Moment habe ich gespürt, wie Gott ihn liebt. Es hat mich nichts anderes interessiert, wie seine Vergangenheit war, wie seine Gegenwart ist, wie seine Zukunft sein wird, wie meine Zukunft sein wird. Ich habe die Liebe Gottes gespürt. Und ich glaube, dass diese Liebe Gottes durch den Geist gekommen ist. Und auf diesen Geist möchte ich euch alle heute ermutigen, mich inklusive, dass wir auf ihm schauen, auf ihm hören und durch ihn wandeln. Weil diese Wunder, die dann in unserem Leben eintreten werden, die werden nicht durch unsere Kraft passieren. Die passiert dann durch Gottes Kraft. Und er ist allmächtig. Er kann dir Liebe schenken. Er kann dir ein reines Herz schenken. Er kann dir Dankbarkeit geben. Wenn wir jetzt diese drei Sachen haben, die Liebe Gottes für die Brüderliebe, ein reines Herz für die direkte Beziehung mit dem Herrn und die Dankbarkeit, was brauchen wir mehr? Was brauchst du mehr heute Abend? Was erwartest du dir mehr vom Herrn, als dankbar zu sein, ein reines Herz und die Liebe Gottes für deine Mitmenschen um dich herum, damit dann alle errettet werden, damit jeder das Heil empfängt und damit ich und du kein Stolperstein sind, weder für die Leute hier in der Gemeinde, noch für diese Kinder, die wachsen werden und zu uns heraufschauen, noch für die Leute auf der Straße, zu denen wir jeden Sonntagnachmittag gehen und sie evangelisieren. Wehe dem, der ein Stolperstein sein wird. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen den Vers 6 aus dem Psalm 1. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg der Gottlosen führt ihn ins Verderben. Es wäre nur die halbe Botschaft, wenn ich euch nur von der Liebe Gottes sage und nicht, dass es auch ein Leben, ein ewiges Leben getrennt von Gott gibt und von Verderben. Wenn dich die Liebe Gottes nicht anzieht und überzeugt, dann denke an das ewige Verderben. Denn das ist auch echt. Und das wird jeden Gottlosen erfahren, der die Wahrheit hört und sie nicht annimmt und sie nicht in seinen Herzen einschließt. Jeden Einzelnen, egal wer du bist, egal wie gut du dich versteckst, egal welchen Rang du hast, vor Gott wirst du dich nicht verstecken können. Und es kommt die Zeit. Die Ewigkeit ist näher, als was wir glauben. Die Ewigkeit ist näher, als was wir denken. Deswegen fordere ich dich darauf auf, dass du Buße tust, dass du umkehrst, dass du nachgibst. Und wenn du die Erfahrung des Neugeburt gemacht hast und du Jesus und Gott und den Heiligen Geist in dein Leben jemals empfangen hast, dann kehre dort zurück. Denn Gott erwartet dich. Gott erwartet jeden Einzelnen von uns. Und wenn du es nicht getan hast, dann nütze die Gelegenheit, denn du weißt nicht, wann das dein Ende sein wird und unser Ende sein wird. Meine liebe Geschwister, das, was ich euch gesagt habe, sage ich euch durch den Glauben, den ich vom Gott, durch Jesus und durch den Heiligen Geist empfangen habe. Ich sage nicht, ich träume nicht, ich glaube wirklich daran, dass wir da berufen sind zu wachsen geistlich, berufen sind weiterzugehen, berufen sind eine Struktur zu schaffen, wo jeder die Möglichkeit hat zu dienen mit den Gaben, die er empfangen hat. Und solange wir das nicht geschafft haben, müssen wir den geistlichen Kampf führen, damit jeder hier in der Gemeinde die Möglichkeit hat, mit seinen Gaben zu dienen und nicht nur ein Viertel oder nicht nur ein Teil. Ich glaube fest daran, dass das möglich ist, auch wenn wir verschieden sind, auch wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Und das Argument wiederhole ich, der Heilige Geist macht das möglich. Wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, dann wird das möglich sein. Und dafür bete ich, dafür lebe ich und ich hoffe, dass der Herr uns diese Gnade schenken wird. Ich hoffe, dass dadurch auch die Erweckung in der Gemeinde kommen wird. Ich hoffe, dass dadurch auch eine Erweckung in Wien und in Österreich kommen wird. Ich glaube daran, ich bete und lebe dafür. Und ich glaube auch, dass ich nicht der Einzige bin. Und ich glaube wirklich fest an die Versprechungen und die Verheißungen der Heiligen Schrift. Wenn wir zu zweit oder zu dritt sind, dann ist der Herr mitten unter uns. Und wir sind hier viel mehr als zwei oder drei. Der Herr möge zu uns sprechen. Und das tut er, davon bin ich überzeugt. Aber ich möchte euch ermutigen, dass wir auf den Herrn hören und ihm glauben, mit den ganzen Absolutitäten, die hier geschrieben sind. Lassen wir das, was uns die Heilige Schrift sagt, nicht verdünnen und sagen, dass das hier nicht möglich ist. Das ist es möglich, sonst wäre es nicht hier geschrieben gewesen. Es ist für hier und jetzt Dankbarkeit, ein reines Herz, Brüderliebe. Diese Berufung ist nicht nur für die Ewigkeit, sondern die ist auch für heute Abend. Und ich würde mich freuen, wenn wir unsere Herzen so aufmachen würden und heute Versöhnungen stattfinden und Seelen geheilt werden, die verletzt worden sind. Wünschen wir uns das alle? Möge der Gott, der Heilige Geist und Jesus Christus uns dabei helfen. Amen.